Etwas mit Frankfurter Kreuz, Zeitreise, Bauen, Spinnennetz, neugierigen Damen sowie Männern, die in Höhlen sitzen. Mittwoch nach Einbruch der Dunkelheit. It's hot. It's very, very hot. Ich schwitze. Immer wenn ich schwitze, immer wenn die Hitze unerträglich wird, zitiere ich meine lappländische Zufallsbegegnung mit einem quadfahrenden Kerl, der mir 2015 in der Nähe des Lapojärvi begegnete. Irgendwo im Niemandsland auf gottverlassener Landstraße, auf der kein Schwein unterwegs war, außer dem Quadmann und mir. Mitten auf der Straße stoppte er und ich stieg vom Fahrrad. Eine Weile schauten wir uns an. Dann eröffnete er das Gespräch mit den Worten: It is hot. It is very, very hot. Und wir hielten ein kleines Schwätzchen. Die Temperaturen in der Bude in Fitu letzten Mittwoch sind um einiges höher als die milden etwa 25 Grad am Lapojärvi 2015. Die Luft steht. Ich wage nicht, die Tür zu öffnen, um ein bisschen Frischluft einzulassen. Noch ist es draußen wärmer als drinnen und, nun ja, vermutlich kämen Stechmücken herein, die mich nachts piesacken würden. Obendrein herrscht im Restaurant in direkter Nachbarschaft Hochbetrieb. An das abendliche Tellerklappern beim Geschirrspülen in der Küche hatte ich mich schon gewöhnt, aber an diesem Mittwoch gibt es Live-Musik, Humta-Humta-Getröte. Ich kann nicht identifizieren, ob der Gesang französisch ist, vermutlich ja. Die Takte hören sich wie deutsche Volksmusik an. Man könnte sich in Bayern befinden oder auf Mallorca, gewiss. An Schlaf war nicht zu denken, also beschloss ich, einen Blogartikel zu schreiben, schaltete die Bluetooth-Tastatur ein, versuchte sie mit dem Handy zu koppeln, scheiterte, laborierte eine halbe Stunde, um das technische Problem zu lösen und verlor dabei jegliche Schreiblaune. Nackt und nicht zugedeckt lag ich auf dem Bett, die Uhr zeigte schon fast 12. In einem Tweet, den ich auf dem Touchscreen tippte, fasste ich die Begebenheit zusammen, indem ich ein Duchamp-Zitat abwandelte. Es sind immer die anderen, die im Bett liegen und versuchen einzuschlafen. DJ Marcel D. Um 0.03 Uhr endete der Spuk. Vorgestern früh Sonntag. Die A5 im Dunstkreis des Frankfurter Kreuzes ist herrlich leer. Vier Spuren, kaum Autos. Ich spure rüber Richtung Mainz, Richtung Hinterland, Richtung Donnersberg, Richtung Pfalz, vorbei am dämonischen Flughafenbahnhof, der wahlweise aussieht wie ein riesiges Schiff, aber wohl eher ein ICE darstellen soll. Mein Hirn schreibt Block. Verflixt. Es sind immer die anderen Momente, in denen Blogartikel gedacht werden, aber nicht geschrieben werden können. Muss doch den Wagen steuern, sei die Autobahn auch noch so leer. Und so lege ich mir einen seltsamen Artikel zurecht, denke Worte, Phrasen, ganze Passagen, die ich schreiben könnte, aber nicht kann. Wie so oft. Das meiste geht verloren, was in unserem Inneren brodelt. Der Artikel soll meine Reise nach Fitu zusammenfassen. Eine ganze Woche war ich unterwegs, gestartet am Samstag zuvor in Bad Homburg, 1000 Kilometer weit gen Süden, dort ein Haus gebaut und wieder zurück, zusammen mit G., der das Haus gehört. Etwa 80 Stunden Arbeit, das nur am Rande. Den Artikel könnte ich irgendwie geografisch aufziehen, denke ich, während ich den Flughafen hinter mir lasse. Arbeitstitel: Fitu, le Frankfurter Kreuz. Oder wie ein Spinnennetz, dessen Zentrum das Frankfurter Kreuz ist, von wo aus sich die Fäden in alle Richtungen zu allen Zeitpunkten der letzten Woche ziehen. In wahlloser, sagen wir, intuitiver Reihenfolge würde ich mir die Ereignisse aus meiner Erinnerung hervorkramen, sie in Worte fassen und einen konglomeratesken Blogartikel von unbestimmter Länge verfassen. Mit Marcel D. würde ich beginnen, schließlich hat er die einzige schriftlich verbriefte Äußerung meinerseits der letzten Woche verursacht. Dass es nun doch eine Szene unweit des Nordkaps im Jahr 2015 wurde, mit der dieser Artikel beginnt, konnte ich am Frankfurter Kreuz ja nicht vorhersehen. Jetzt ist jetzt und damals ist damals. Fitou ist ein kleines Dorf zwischen Narbonne und Perpignan, etwas abseits vom Meer gelegen an den milden, karstig-kalkigen Hängen des Hinterlands. Sehr bekannt wohl durch seine Weinbaudomänen. Das Dorf hat 1200 Einwohnerinnen, 500 mehr als noch vor 10, 15 Jahren. Viele Expats, Ausgewanderte aus aller Damen Länder, Schweden, Schweiz, Deutschland, Belgien. So auch G., die in Kürze beabsichtigt, das kleine Haus zu beziehen, das sie vor einigen Jahren gekauft hatte. Die Pandemie kam ihr in die Quere und so finden wir eine ziemlich unaufgeräumte, muffige Baustelle vor, jahrelang nicht gelüftet. Die Baustoffe teils verdorben, erhärtete Zementsäcke, Fliesenkleber, Staub, keine Infrastruktur. Mit anderen Worten, sehr viel Arbeit. Mein Auftrag lautete, Fliesen in der Dusche legen. Im Laufe der Woche bringen wir aber das gesamte Appartement in Schuss, inklusive Bett- und Schreibtischaufbau. Ein Besuch am Strand. Dienstags gegen 20 Uhr strömen uns die Menschen in Scharen entgegen auf dem Weg zurück in ihre Appartements oder zum Campingplatz in La Franquie. Die Karawane der aufgeblasenen Luftmatratzen. Wir laufen bis zum Meer, mehrere hundert Meter barfuß über den Sand und hüpfeln abwechselnd ins Wasser, G. und ich. Der Tag war anstrengend. Ein Restaurantbesuch nach dem Bad gerät zu einer bizarren Mutprobe für uns beide. Zwar sitzen wir im Außenbereich im frischen Meerwind, aber die Menschen am Nachbartisch sind kaum einen Meter entfernt. G. liest obendrein die Pandemiewerte vor, die ihr per Web-App auf dem Smartphone angezeigt werden. Überall steigende Inzidenzen und für das Grenzgebiet Frankreich-Spanien sogar Werte um 350. Spanien ist weit weg, sagt G. Ich kann den Canigou sehen. Samstag vor einer Woche, pervers früh raus und mit dem Auto voller Werkzeug nach Bad Homburg. 9 Uhr übernehmen G. und ich einen Mietwagen. Hölle, was für ein Glück. Hat der Autoverleiher doch statt des gebuchten VW ab einen Seat Leon für uns. Schnittige blaue Karre, die alles selbst macht. Licht an und aus, Scheibenwischer. Und immer wenn von irgendwo ein Gefahrchen droht, gehen im Innenraum die Alarmglocken an. Äußerst praktisch ist, dass sich im Stop-and-Go-Stau der Motor abschaltet und sobald der Vordermensch losfährt, automatisch wieder anspringt. Wir sind verblüfft. Auf der Strecke Frankfurt bis Freiburg erreichen wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 69 Kilometern. Der Ferienverkehr ist an diesem Samstag rege. Todmüde kommen wir gegen 23 Uhr abends in Fitou an. G. macht es sich in der Baustelle bequem. Ich wohne in der Ferienwohnung von Freunden, die G. extra für mich gebucht hatte. Fitou ist so eine Art Origami, diagnostiziere ich. Also das alte Fitou. Es besteht aus mehreren Häuserzeilen, die von Straßen durchzogen sind. Eigentlich eher ein Primitiv-Origami in Ziehharmonika-Form mit einigen Quereinsprengseln aus schmalen Treppengassen, die die engen Straßen verbinden. Es gibt nichts, was den Namen Gehweg oder Bürgersteig verdient in Fitu. Ein einziges aneinander geholpere, selbstgegossener Betonabsätze von 20 bis 50 Zentimetern Breite, gebrochen von Treppen, und dicht vor dem Bordsteingewirre stehen Autos, oft direkt vor Haustüren, so dass man gerade so die Wohnungen in den Erdgeschossen betreten kann. Der Leon warnt zum Glück laut bimmelnd, bevor man mit den feinen Alufelgen gegen die manchmal 30 Zentimeter hohen Bordsteine kommt. Origami sage ich deshalb, weil das Dörfchen tatsächlich so eine Art Falttechnik-Charakter hat. Gies Bude im Erdgeschoss liegt nur wenige Meter von meiner Bude im Dachgeschoss entfernt. Trotzdem muss ich, um zu mir zu kommen, der Faltung sei Dank, ein Stück die Rue du Plat runterlaufen, mich über eine Treppe bis hinter die schön gefaltete Häuserzeile zwängen und hinten, weiter oben, in meine Bude gehen. Das Ferienappartement der langen Wege. Ich vergaß zu erwähnen, dass die kleine Ferienwohnung auch nur eine Notlösung ist und sich keine Küche darin befindet. Die ist jedoch in Gies Wohnung. Somit ist es immer ein Hin und Her. Obendrein befindet sich das Geschirr auf dem Boden aufgestellt in meiner Bude. Kurzum, wir müssen immer irgendwie außen rumrennen, um wahlweise hier einen Kaffee zu kochen oder dort zu duschen. Klos gibt's zum Glück in beiden Buden. G hat eine schicke Apple-Uhr. Jeden Abend liest sie die Schrittzahl des Tages ab. Es sind immer mehr als 10.000 Schritte, die sie auf dem Buckel hat. Ich dann ja auch. Donnerstag letzte Woche, ich harre DJ Marcel D.'s jaddelnder Feuchtfrohmusik, doch das Dorf bleibt still. Heute Ruhetag. Nur ein paar Schluckspechte in der Rue du Plat sitzen auf Bänkchen eingezwängt zwischen Autos und Mopeds, musizieren und quatschen. Eine Frau ruft Parolen, die so klingen wie Demo-Parolen. Ich denke, der Demo-Parolen-Singsang ist unabhängig von der Sprache überall ähnlich. Vorbeterspruch, gefolgt vom massenhaft einstimmenden Demonstrantinnenchor. Am Ende des Demospruchs der Frau erkenne ich das Wort vacciné, geimpft. Keine Ahnung, ob da ein Grüppchen Impfgegnerinnen sitzt oder die Gegenseite. Sie grüßen jedenfalls freundlich. Freitag letzte Woche. Gies Morgenritual ist ein Spaziergang durch Fitu. Die Hauptstraße abwärts bis zu einer Stelle, an der diese die Autobahn überquert und man das Meer sehen kann. In den letzten Tagen schafft sie es vor Erschöpfung nicht mehr. Zu hart ist die Arbeit und sie bleibt in den kleinen Café am zentralen Platz hängen, unweit der Wohnung der Vacciné-Ruferin. Als ich die Bude passiere, sitzen verstrahlte Gestalten davor und man bonjourt, also ich zumindest sage bonjour. Ein todmüder Kerl antwortet mit einem lauten Gähnen und den Worten il n'est pas facile. Es ist nicht leicht. Abends irgendwann letzte Woche, Marcel D. hat die Stimmung voll im Griff, ich die Schnauze voll davon, mich nackt schwitzend in der Bude hin und her zu wälzen. Also spaziere ich durchs Dorf, quere eine Origami-Faltung nach der anderen und erreiche schließlich die alte Kapelle, in der Kunstausstellungen stattfinden. Die Uhr schlägt 11. Hier oben hat man einen akustischen Überblick übers Dorfgeschehen und Partys und Gaststätten. Da ist der Vacciné-Trupp in der Rue du Plat und eine Faltung weiter oben in der Grand Rue ein weiterer kleiner Partyherd. An dieser Stelle stehen tagsüber Sofas und Sessel vor den Häusern, sieht aus wie Sperrmüll, ist aber Wohnzimmerbedarf für die Nacht, wenn die Menschen auf der Suche nach Kühle quatschend und singend den Abend ausklingen lassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Auf einem Mäuerchen bei der Kapelle sitze ich eine ganze Weile und höre mir das Treiben an. Marcel veranstaltet wohl Karaoke. Es ist der lauteste Lärmherd und ich kann froh sein, dass ich geduckt unter der Schallwelle wohne, statt hier oben zwei Faltungen weiter, wo das Wummern mit Wucht reinhaut. Ich ahne nicht, dass ich ein paar Tage später am Frankfurter Kreuz vorbeifahren werde und über einen spinnennetzähnlichen Blogartikel nachdenken werde. Diesen hier. Baumarkt. Immer wieder Baumarkt. Der ist 30 Kilometer entfernt in einem kosmodämonischen, monströsen, ausgelagerten Gewerbegebiet voller Supermärkte und anderer Einkaufsgelegenheiten. Oft fahren wir dahin, morgens um 9, weil immer irgendwas noch fehlt. Anfangs noch beklommen, weil man die Pandemieregeln nicht so kennt und die Maskengepflogenheiten. Später als alte Bauhasen ganz leger. Pandemie scheint jedenfalls beendet. Trotz der astronomischen Inzidenz jenseits des Canigus. Wochentags letzte Woche schauen alle möglichen Leute in der Baustelle vorbei und erfreuen sich am Voranschreiten der Arbeiten. Freunde und Bekannte, neugierige Nachbarn. Madame Curieuse spricht mich eines Tages an und fragt mich aus. Ich verstehe kaum ein Wort, radebreche vor mich hin, bin aus der Übung mit meinem Brachialfranzösisch. Madame hat unheimlich schlechte Zähne und sie ist wohl die neugierigste Person des Dorfs, erklärt mir Freundin C., die zufällig dazukommt und sich in das Gespräch einklingt. Sie klärt Madame Curieuse auf. Nein, nein, die arbeiten nicht für uns, das Haus gehört denen, die sind nur ein paar Tage hier. C.'s Haus befindet sich direkt neben der Baustelle. Origami-Technik sei Dank herrscht eine gewisse Unschärfe, wer wo wohnt und für wen arbeitet. Vielleicht muss man, um Fitu zu verstehen und um sich zu orientieren, in Weinbaudomänen denken. Unter den Torbogen der alten Häuser öffnen tagsüber hell erleuchtete Keller, in denen nicht mehr ganz junge Männer vor Fässern und Weinregalen sitzen und ihren Wein verkaufen. Das sind die Ankerpunkte des Dorfs. Kennst du die Weinhöhlen, kennst du Fitu. Die Verkaufsräume sind schick, ständig fahren Pkw aus aller Welt vor, zwängen sich in die nächstgelegene Parklücke zur jeweiligen Cave und die Touristinnen und Touristen huschen hinein, lassen sich beraten, degustieren, radebrechen französisch eine Bestellung. Deux, et deux, et deux, hörte ich einmal, wie ein bleicher Deutscher 6 Flaschen Wein kaufte. Mit Mühe und Not schaffen wir es, die Wohnung in einen halbwegs gemütlichen Zustand zu versetzen. Dusche gefliest, Waschmaschine angeschlossen, Wandkosmetik aller Orten, Schreibtisch aufgebaut und Vorhang vor dem verglasten Eingang. Madame Curieuse wird diesen Trick hassen. Freitag letzte Woche, Abenddämmerung. Bau für beendet, erklärt. Ich mache einen langen Spaziergang rund ums Dorf und ächze einen Pfad hinauf in Richtung Schloss. Hell erleuchtetes Ding, das so wirkt, als könne man über eine der vielen Treppen direkt vom Dorf hinaufspazieren. Pustekuchen. Man muss außenrum, kilometerweit über schmal schlängelnde Sträßchen. Hintergedanke des Spaziergangs ist, zwei schöne Bäume an ruhigem Ort außerhalb zu finden, nur für den Fall, dass Marcel wieder jaddelt. Wäre schlecht, am Abend vor der Rückfahrt schlecht zu schlafen. Ich könnte zwischen den Bäumen meine Hängematte aufspannen und im Freien übernachten. Schön still ist es an dem steinigen Pfad. Als ich zurück bin in der Wohnung, kein Marcel, nur Teller klappern und Restaurantgemurmel. Gut so, bleibe ich eben hier. Heute. Noch immer steckt mir die Tour in den Knochen, ich bin reichlich erschöpft. Grauer Schwerlasthimmel über der Saarpfalz. Für Freund Journalist F. habe ich ein Auto voller Möbel und Habseligkeiten gerichtet, die ich ihm nachmittags ins Pflegeheim bringe. 7-mal Trepp auf, Trepp ab und sein kleines Zimmerchen ist wieder etwas gemütlicher und persönlicher. Gut geht's ihm. Er will wieder Facebook-Artikel schreiben, sagt er. Schreiben ist Heilung, denke ich. Es strengt zwar an, aber wenn das Blatt bekritzelt ist, die Geschichte raus ist, ist das fast wie ein Haus in Südfrankreich bauen. Jetzt, juste au moment. Der letzte Schliff. Zurück in der heimischen Künstlerbude knöpfe ich mir den Blogartikel vor, diesen hier, den ich morgens begonnen hatte und der was mit Frankfurter Kreuz und Zeitreise bauen und Spinnennetz zu tun haben wird. Tippfehler raus und ein paar Ergänzungen, et voilà. Fehlt nur noch der Titel.